Dachvibes. Dachvibes.
Der B2B FMCG Expertentalk.
Alexandra von Kukovic leitet die qualitative Forschung bei Bonsai Lab. Wir sprachen mit ihr über das Thema Customer Centricity und die spezielle Bedeutung von Co-Creation.
Viel Spaß, viel Spaß, viel Spaß.
Ja, liebe Alexandra, Judith Barbolini von Rheingold hat bei der Retail Media Experience 2024 die Bühne betreten und getreu dem Motto Catch Me If You Can Merkmale des Seamless Consumer beschrieben. Das Thema Shopper Experience ist nicht vom Tisch. Hier setzt auch ihr an und forscht, wie man ja Kunden in der Marketingkommunikation besser einfängt, richtig?
Genau. Also wir bei Bonsai beschäftigen uns mit Konsumierenden und nutzen ihn. Und wir haben auch eine eigene Shopper-Abteilung, das ist ganz spannend, die sich eben genau mit der, sagen wir mal, Shopper-Experience auseinandersetzt. Also das, was ich am POS bieten muss. Allerdings, und ich glaube, das meint die Judith auch, mit Seamless Consumer ist der Konsumierende heute ja nicht mehr sozusagen nur an einem Touchpoint zu finden, sondern seine Shopper Experience, seine Shopper Journey befindet sich irgendwo zwischen online, offline. Er geht hin und her, was es eben ganz spannend macht. Und unsere Abteilung, eben ein wichtiger Bestandteil bei Bonsai, guckt sich genau dieses Verhalten der Menschen im Internet an und versucht darüber auch Aussagen zu machen, in die Zukunft gerichtet, wie er sich wahrscheinlich in Zukunft verhalten wird. Genau, das ist, glaube ich, ganz spannender Punkt.
Ja, es ist mega spannend, auch für mich so als jemand, der sich immer mit Shopper Experience auseinandersetzt und im Alltag ja mal herausfinden möchte, wie catcht man den Konsumenten. Vielleicht nochmal ganz kurz zu dir, zu euch als Bonsai. Was ist so, sage ich mal, in einem Satz euer Profil?
Wir sind ein Full-Service-Marktforschungsunternehmen geworden, muss man sagen. Also wir sind gegründet worden, ist jetzt auch schon über 25 Jahre her, als Testmarkt. Man kennt das vielleicht. Es gab einen großen Testmarkt auch von der GfK. Wir hatten den zweiten großen und wo man wirklich Produkte, die kurz vor dem Launch sind, in den Markt stellen kann und wirklich gucken kann, wie sich Absatzzahlen verändern. Im besten Fall verbessern. Da sind wir draus entstanden, aber mittlerweile bieten wir Marktforschung an zu allen möglichen Themen. Shopper, wie gesagt, ist ein großer Themenbereich bei uns.
Ja, jetzt hast du Bonsai schon mal vorgestellt. Du bist ja auch Head of Bonsai Lab, habe ich gesehen. Was ist denn Lab?
Wir sagen immer, es ist unser Kreativraum. Also wir machen eigentlich ganz klassisch qualitative Marktforschung und ein bisschen mehr. Ein bisschen was Kreativeres, ein bisschen was drumherum. Genau, das ist so unser Profil. Wir gehen immer davon aus, dass wir haben so drei große Säulen. Das eine ist die ganz, sag ich mal, normale Befragung, sich in Einzelgesprächen, Gruppendiskussionen und so weiter mit Menschen in Kontakt komme. Und das andere ist, dass ich ihn beobachte, sei es implizit oder mir Fotos schicken lasse, Videos, ne, das nur reinnehme. Und der kulturelle Kontext spielt eine große Rolle. Also das ist, sind so die drei großen Komponenten, die wir haben. Und am Ende des Tages geht es bei qualitativer Marktforschung immer darum, das Warum zu verstehen hinter Entscheidungen. Menschliches Verhalten, ja, einfach besser zu verstehen. Tief in Lebenswelten einzutauchen, bei Menschen im Wohnzimmer zu sitzen, Interviews zu führen, um eben nicht nur, so wie wir heute hier, ne, aber um eben nicht nur sein Verhalten oder ne, mir gesagt zu bekommen, was, worum es geht, sondern wirklich in seine Lebenswelt einzutauchen und ihn wirklich ganzheitlich zu verstehen.
Ja, apropos ganzheitlich zu verstehen, bei euch dreht sich alles um den Mensch, das ist euer Forschungsgegenstand.
Genau. Genau, und zwar in allen, also ich meine, ich kann ihn als Shopper verstehen, ich kann ihn aber auch in seinem Internetverhalten verstehen, ne? Ich kann, wir machen ganz viel auch im Health-Bereich, also als Patient, als Patientin, wir machen B2B-Forschung, sprich mit Ärzten zu sprechen, Apotheken, in allen möglichen Bereichen Handwerker, ist eins meiner Lieblingsforschungsgebiete auch, einfach super, super spannend, weil das natürlich, sag ich mal, von meiner eigenen Lebenswelt extrem weit entfernt ist. Ja, ich gehe jeden Tag ins Büro und arbeite dort und ich finde es mega spannend zu gucken, wie arbeitet jemand, der eben handwerklich arbeitet und was hat der für Bedürfnisse, sei es an das Produkt, ne? Also wenn ich dann an die Bohrmaschine denke oder auch an seine Arbeitsverhältnisse.
Ja, Ja, oder auch wie erlebt er Shopping?
Zum Beispiel, ja, ganz wichtiges Thema, klar. Auch die entscheiden ja über, ja, wie kaufe ich mir, wann brauche ich ein neues Gerät und wie möchte ich es einsetzen? So, und da gibt es ja auch ganz neue, mittlerweile neue Modelle, wo unsere Kunden erforschen, zum Beispiel, wenn ich meinem Handwerker ein Abo-Modell zum Beispiel anbiete, findet er das gut? Oder ich lease quasi nur noch die Werkzeuge, die ich gar nicht so häufig brauche. Und da gibt es ganz verschiedene Modelle, wo man dann eben auch verstehen kann, wie die Handwerker in dem Fall das finden.
Ja, also ihr versucht herauszufinden, was die Bedürfnisse der einzelnen Milieus, Zielgruppen, Menschen sind, Individuen. Wie sieht's da aus? Gibt's Cases, die ihr in diesem Kontext nennen könnt, wie ihr vorgeht?
Ja, so mit so ein paar ist natürlich immer schwierig, ne? Aber mit so ein paar dürfen wir schon hausieren gehen, sag ich mal. Ich würde aber gerne nochmal, also sozusagen, wie wir Zielgruppen beforschen oder welche Rolle bei uns der Konsumierende spielt, das wäre mir noch wichtig, weil ich glaube, das, was wir bislang besprochen haben, ist ja wirklich zu gucken, was machen Menschen am POS im Besten, also ja, am POS oder was machen Menschen, wie bewegen sie sich, wie verhalten sie sich. Das heißt also, die Zielgruppe ist mein Forschungsgegenstand. Ne? Ich gehe dann eben auf die Baustelle oder ich gehe in den Supermarkt und versuche, mit Menschen in Kontakt zu kommen und mit denen zu sprechen. Das ist eben, sag ich mal, da ist der Mensch der Forschungsgegenstand und ich beforsche ihn. Und hier zum Beispiel, also weil du nach Beispielen gefragt hast, das ist ja vielleicht wirklich ganz, ganz spannend. Wir arbeiten viel für die Veganer, also vegane Ernährung. Lebensmittel ist ein ganz wichtiger Teil natürlich. Und hier ging es zum Beispiel darum, dass ein Hersteller von veganen Fleischalternativen eine neue Verpackung auf den Markt bringen möchte und eben überlegt, wie muss die aussehen, damit Konsumierende sich angesprochen fühlen, damit sie sofort erkennen, welche Marke ist das, welches Produkt ist das und was ist mein Benefit, den ich habe. Und dann laden wir uns eben die Zielgruppe ein, in dem Fall als Gruppendiskussion, und besprechen das mit denen. Also wir zeigen das Stimulusmaterial und gucken halt, am Ende des Tages kommt eben als Output ein Bericht raus, eine Beratungsleistung an den Kunden, wie sollte die neue Verpackung aussehen.
Und wenn es dann irgendwann Prototypen einer neuen Verpackung gibt, dann testet ihr die neu und macht erneut Befragungen mit Probanden, oder wie muss man sich das vorstellen?
Könnte man machen, ja. Vielfach fehlt die Zeit, sag ich mal. Ne? Früher hat man ganz viel also die Zyklen, ne, dauerten länger, bis sich so eine Verpackung auf dem Markt wiederfand. Da hat man zwischenzeitlich Zeit gehabt, das nochmal neu zu testen. Das macht man heute eigentlich selten, einfach weil die Zeit fehlt. Ne? Die Zyklen werden viel schneller, man muss viel schneller wieder was Neues auf den Markt bringen. Insofern testen würden wir es einmal testen, vielleicht eine Schleife drin haben. Man kann sowas auch machen, dass man, während man die Forschung macht, schon das Material anpasst, also die Verpackung schon mal verändert, auf Grundlage dessen, was man bis dahin gelernt hat, und dann weiter testet. So würde man vorgehen. Und natürlich kann man nachher das Ganze nochmal in den Testmarkt geben. Wie gesagt, häufig fehlen für solche, sag ich mal, kleinen Veränderungen an der Verpackung fehlt die Zeit. Wenn das ganz große Veränderungen sind und ich meinetwegen mein Produkt komplett anpasse, ne, oder einen ganzen Marken-Relaunch mache, dann sind da häufig nochmal andere, dass man nochmal eine andere Marktforschung dazu macht. Aber wenn es so kleinere Veränderungen sind, dann gibt man das dann, wenn man es einmal getestet hat, dann einfach auch frei. Und man hat ja auch Erfahrung, man berät sich gemeinsam und weiß, in welche Richtung es gehen sollte.
Ja, Alexandra, jetzt habe ich ja schon eine ganze Menge auch gehört und vielleicht auch ein bisschen verstanden, was ihr so grundsätzlich macht. Ihr verbindet aber ja auch eure Forschung mit dem aktiven Marketing, richtig?
Zumindest, kommt der Wunsch vom Marketing sehr viel häufiger. Sozusagen das, was wir heute ja liefern oder vielfach liefern, sind Berichte, Ergebnisberichte von unseren Forschungen. Und das Marketing, und das ist ja eine, finde ich, eine super schöne Entwicklung, möchte eigentlich noch ein Stück näher ranrücken, ja, möchte noch ein bisschen sich direkter verbinden mit Konsumierenden. Und das bieten wir auch an oder machen wir ziemlich häufig, dass Kunden eben die Idee haben, Mensch, ich möchte die meine Konsumierenden wirklich mal im O-Ton bei mir haben. Ich möchte bei denen zu Hause sein. Dass man ethnografische Interviews macht und der Kunde mich begleiten kann und vielleicht auch selber eine Frage stellen kann. Wir nennen das Consumer Connects. Also wirklich sich ganz tief verbinden. Diese Woche bin ich zum Beispiel bei einem Kunden vor Ort am Mittwoch. Die haben ein Global Visit, also ne, der oberste Chefin in dem Fall kommt zu Besuch und möchte den Markt kennenlernen. Und was wir dann machen, ist, dass wir uns 4 Konsumierende einladen, die kommen ins Büro, ich moderiere das Ganze und die oberste Chefin ist dabei, hört ihre Zielgruppe reden, sieht sie auch vor sich, ohne dass ein Spiegel dahinter ist, was wir ja sonst haben, wo man die unsere Auftraggeber trennt von Konsumierenden. Und in dem Fall eben sitzt sie mit am Tisch. Sie kann eigene Fragen stellen. Ich übersetze ein bisschen, ne, weil sie kein Deutsch kann. Der große Vorteil dann ist eben, du rückst einfach noch ein Stück weit näher und kannst vielleicht so deine eigenen Fragen stellen und einfach den Markt und die Menschen in diesem Markt noch deutlich besser verstehen. Genau, das ist etwas, was ich immer sehr, sehr spannend finde und tatsächlich für das Marketing wirklich einfach sehr überzeugend ist. Ich habe ein schönes Beispiel. Ich habe früher mal, da haben wir das mit Videos gemacht, da hat man das noch nicht so 1:1 gemacht und da hatte ich Videos von der Benutzung von Bohrmaschinen von Heimwerkern und der Kunde hatte, es gibt so einen extra Zusatzhandgriff bei der Bohrmaschine und der war dem Kunden total wichtig und er wollte immer verstehen, wie wichtig das denn seinen Nutzern von diesen Geräten ist. Und er war der Meinung, es ist total wichtig, dieser Zusatzhandgriff. Und dann hatten wir ein wunderbares Video. Es war ein junges Mädchen, die wollte ein Loch bohren. Und ihr ging dieser Zusatzhandgriff ab. Sie sah ihn, nahm ihn in die Hand und sagte, ach, brauchte so kein Mensch, warf ihn in die Ecke und bohrte weiter. Und es war für meinen Auftraggeber, ich glaube, was Überzeugenderes gab es nicht. Diese Frage nach, wie wichtig ist eigentlich dieser Zusatzhandgriff, kam nie wieder auf.
Verstehe, ja.
Und das sind so die Momente, glaube ich, wo das Marketing, ne, die sich was ausdenken und die ja tolle Ideen haben, sozusagen live und in real life erleben und sehen, was funktioniert und was nicht.
Also im Grunde ist es eine Art Usability-Check.
Genau, ja. Aber es ist natürlich, ich glaube, die lernen noch viel, viel mehr, ne? Also weil ganz viel natürlich oder viele Marketingmenschen, man verliert ja so ein bisschen den Zugang vielleicht zu seiner Zielgruppe oder man ist im ganz anderen, was ich vorhin sagte, ne, ich bin ganz weit weg von der Lebenswelt von einem Handwerker.
Auch von dem Anwendungskontext.
Ja, total. Also ich habe überhaupt keine, ne, ich habe kaum Bezug dazu. Und da ist es natürlich super spannend, sich da mal in die Situation zu begeben und das live zu sehen.
Sprich, der Handwerker kreiert das Produkt eigentlich mit, indem er vielleicht auch direktes Feedback gibt.
Ganz genau. Und das ist natürlich, also das glaube ich, ist das Überzeugendste überhaupt. Auch dafür bieten wir ganz viel an. Also ich glaube und ich glaube bei Bonsa, wir glauben ganz fest daran, dass der Konsument ganz viele Entscheidungen eigentlich nur er selber kennt und also weiß und sie erklären kann. Und wenn ich jetzt dann darüber gesprochen habe, ne, der Konsument, den kann ich beforschen und ich kann ihn auch mit meinen Marketingleuten zusammenbringen, ist eben auch sehr, sehr interessant, wenn wir Konsumenten in den Innovationsprozess einbinden. Das heißt, wenn ein neues Produkt entwickelt wird, ne, was du gerade gesagt hast, wenn der Handwerker selber Feedback geben kann oder selber daran mitarbeiten kann. Und das sind dann sogenannte Co-Creation-Prozesse, mega spannend, wo wir wirklich Produkte, Kommunikation gemeinsam mit Konsumierenden und unseren Stakeholdern, also unserem Auftraggeber, gemeinsam entwickeln.
Ja, das eine ist jetzt das Thema Usability gewesen und Innovationsmitgestaltung, ja, durch aktive Einbindung von Konsumierenden. Das andere, du hattest ja auch vorhin von Entgrenzung gesprochen. Es gibt ja auch verschiedene Touchpoints mit dem Konsumenten. Also ich sage jetzt mal POS, aber sowas wie Flughafen. Was macht ihr da?
Schönes Beispiel, ist auch ein tolles Beispiel, wie man jetzt, sage ich mal, nicht nur an einem Punkt eingebunden wird, sondern auch als Marktforschungsagentur sagen, einen Kunden begleiten darf über einen Prozess. Hier geht es darum, einen Flughafen modern und zukunftsgerichtet auszustellen für in 2035. Das ist so die Aufgabenstellung. Und hier hätten wir auch einen Schritt, wo wir Kreative, das sind schon, sag ich mal, Menschen, die so out of the box denken können. Ne? Die haben alle normale Berufe, aber sind ein bisschen von, also sind geschult von uns, kreativ zu denken, kreativ arbeiten zu können. Und die haben wir mit unseren Auftraggebern zusammengebracht und gemeinsam Konzepte entwickelt. Was möchten Menschen 2035? Wie wollen die am Flughafen ihre Zeit verbringen? Was kann ich Ihnen für Dienstleistungen anbieten, damit Sie vielleicht auch eine halbe Stunde länger am Flughafen bleiben, ja? Vielleicht schon ein bisschen früher kommen, weil Sie wissen, das Produkt, die Marke sehe ich nur dort und sonst, ne, ich kann dann meine Zeit dort verbringen.
Ja, ich meine, der Flughafen ist ja jetzt schon gegenüber dem stationären Handel, wie man ihn sonst so kennt, wesentlich malliger, also eher erinnert wie an eine Mall. Da hat man ja, glaube ich, per se schon mehr Shopper-Experience als jetzt, sage ich mal, da, wo man den Warendruck sieht, wie einer unserer ersten Gäste, Matthias Würges, in seinem Buch sagt, so geht Shopper-Marketing heute, wo er einfach auch sagt, da kann jetzt nicht die Rede von sein, von Experience, wenn man vorm Kühlregal steht und der Gang ist ziemlich vollgestellt mit Kartons. Eigentlich will man da schnell wieder weg, also man hat eigentlich nicht viel Zeit. Apropos viel Zeit, also ihr versucht dann auch trotzdem an solchen Orten wie einem Flughafen, wo es vielleicht heute schon ein bisschen moderner ist als im LEH, zu gucken, wie kann man da noch die Verweildauer des Konsumenten erhöhen.
Ja, genau. Aber nicht, weil ich ihn sozusagen zwinge, dort zu sein, sondern weil er eben etwas, hast du so schön gesagt, eine Neudeutsch-Experience geboten bekommt, ne? Etwas zusätzlich. Sicherlich erst, wenn sozusagen die schlimmen Dinge erledigt sind, also vielleicht der Check-in schon war, ne? Ich bin sicher, ich habe meine Bordkarte, ich komme pünktlich ins Flugzeug, alles ist erledigt, mein Koffer ist aufgegeben. Aber dass ich dann wirklich bestimmte Erlebnisse biete, die ich woanders nicht bekomme. Darum geht es ja. Und ich bin völlig bei dir, am Kühlregal ist jetzt nicht so viel Erlebnis, wenn ich da meinen Joghurt aussuche. Aber wenn ich in der Stimmung bin, ich fliege, weiß ich nicht, in Urlaub, vielleicht ganz weit weg, ich habe was Tolles vor, da bin ich ja in einer ganz anderen, nicht alltäglichen Situation, die ich als Shopping-Marketeer nutzen kann. Ne? Ich kann da wirklich viel, viel mehr anbieten. Und das Ganze vielleicht noch verbunden mit lokalen Besonderheiten. Also sowas könnte in Hamburg anders aussehen als meinetwegen in Leipzig oder in München. Also weißt du, worauf ich hinaus will, dass ich für Hamburg vielleicht eher den Fischmarkt in den Mittelpunkt stelle oder ne, so das Norddeutsche aufnehme und das eben daran anpasse und der Flughafen eben etwas Besonderes wird.
Das verstehe ich sehr gut. Also ich kenne das auch aus der Außenwerbung, dass man Plakatkampagnen mittlerweile immer öfter sieht, die eine Vorortansprache beinhalten. Also ja, klar, es gibt wahrscheinlich eine globale Kommunikation dahinter, aber man versucht so ein bisschen den lokalen Charme mit einzubauen in die Ansprache. Das heißt, wenn man jetzt in Hamburg wirbt, sagt man vielleicht Moin und jetzt mal ganz platt irgendwo in Bayern würde man dann halt Zers oder Servus oder Fiat oder irgendwie sowas machen. Wie nimmst du das wahr und ist das auch ein Thema bei euch, dass ihr zum Beispiel Plakatgestaltung auch kundenzentriert erforscht?
Ich glaube, es ist total wichtig, weil wir sind uns doch alle bewusst, dass wir alle globalisiert werden und globale Kampagnen bekommen. Mein Nike-Schuh sieht nicht anders aus, ob ich ihn in Deutschland oder in Dubai kaufe. Aber wir wollen doch alle als Menschen, als Individuen angesehen werden und angesprochen werden. Also ich glaube, dieses sehr individuelle wird immer wichtiger. Und ja, sowas testen wir auch, dass wir, also wir machen sehr viel internationale Forschung, was auch ein sehr, sehr spannendes Feld ist, finde ich immer persönlich, zu gucken, welche Unterschiede gibt es. Schönes Beispiel hatten wir dieses Jahr für einen großen Lebensmittelhersteller, Lebensmitteleinzelhandel. Und wir haben wir haben Deutschland, Spanien, Schweden, UK, Frankreich, also europaweit mit Menschen gesprochen, die Lebensmittel einkaufen, das ist eigentlich jeder, und wie dieser, also unser Auftraggeber als Marke wahrgenommen wird. Und die Unterschiede zu sehen, sind dann mega spannend. Also und da, was man auch eben sieht, ist, dass der Händler versucht, überall auch so die Besonderheiten aufzugreifen von der Kultur, von den Menschen vor Ort. Ich hatte dann eine Berufskrankheit. Wir waren dieses Jahr in Portugal im Urlaub und bin natürlich zu diesem Händler mal vor Ort hingegangen, also in Portugal in einen Laden von denen. Und ich fand es eben auch da spannend, ne? Die typischen portugiesischen Fliesen waren zum Beispiel überall in der Wand. Und damit, also der Laden sah schon, sag ich mal, von der Einrichtung, das Grundsätzliche ist identisch, egal wo du bist. Also du findest dich als deutscher Kunde von diesem Händler überall zurecht. Ne? Die Läden sind gleich aufgebaut. Aber es gibt doch so kleine Nuancen überall, die irgendwie anders sind. Und dort war es eben solche portugiesischen Fliesen, was ich einfach total schön fand. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man ja Menschen auch ihre Individualität und ja. gibt und sie damit auch anspricht.
Das ist ein bisschen kulturelle Aneignung vor Ort, dass man nicht alles quasi global ausrollt. Verstehe. Hm. Ja, also du sagtest das ja schon, bei euch ist alles kundenzentriert. Das ist ja quasi die Überschrift über alles oder für alles, was ihr im Grunde macht. Also Mensch macht Marke. Ist da auch so ein Slogan, den ihr verfolgt? Was hat es damit auf sich?
Das knüpft daran an, was wir vorhin sagten, Menschen wirklich ernst zu nehmen und auch als Teil der Entwicklung, als Teil des Prozesses einzubinden. Wirklich sie ja in diesen Co-Creation-Prozessen mit reinzubringen. Wir haben einige Beispiele davon. Man kann die auch auf unserer Internetseite nachlesen. Es ist immer ganz selten, dass man damit mal wirklich rausgehen darf, weil natürlich Kunden das nicht so gerne, also das ist ja sozusagen ihr geistiges Eigentum, ja. was wir da entwickeln. Aber in dem Fall darf ich das zum Beispiel, dass wir mit der Rügenwalder Mühle gemeinsam ihre Kindermarke entwickelt haben. Kennt man vielleicht Abenteuerstreich, so eine kleine Leberwurstverpackung, wo man die so rausstreicht. Die haben wir gemeinsam mit Kreativen entwickelt und gemeinsam nachher so Konzepte dazu entwickelt, wie man das nachher am Markt vermarkten kann. Und das sind so, finde ich, wunderschöne Beispiele, wo wirklich, ja, ich sage immer, wo man den Menschen ernst nimmt und Mensch macht Marke, also wirklich ihn einbindet und die Aufgabe auch gibt. Wie möchtest du denn diese Marke haben? Ne? Wie soll die am Ende aussehen?
Ja.
Und das kann, sage ich mal, im FMCG-Bereich sein. Es kann aber auch im B2B-Bereich sein. Also anderes Beispiel, ein Kunde, der wollte gerne in den Out-of-Home-Bereich. Also sprich, seine Produkte nicht nur im Lebensmitteleinzelhandel, sondern auch angeboten in Schulkantinen oder Krankenhäusern oder in Bäckereien, in Betriebskantinen. Und auch dort haben wir in dem Fall haben wir auch mit sagen wir, den Nutzern nachher gesprochen, aber wir haben Experten, also die zum Beispiel eine Betriebskantine als Koch dort arbeiten oder ganz spannend von Bundesliga-Profi-Vereinen den Koch, der die Profis da jeden Tag bekochen muss, 3 Mahlzeiten und geguckt, welche, also von denen gemeinsam mit denen abgeleitet, was will ich, was muss eine Marke oder was muss ein Produkt eigentlich bieten. Und das ist vielleicht für einen Profifußballer, glaube ich, ein bisschen was anderes als, sag ich mal, für ein Kind oder ein Krankenhaus. Also, dass man da auch gucken kann, welche Unterschiede gibt es.
Ja.
Und ja, und da kann man dann auch Experten mit einbinden in solche Situationen und sie nutzen, um Dinge zu entwickeln, um Produkte oder ja, Kommunikation zu entwickeln.
Ja, also das ist ja auch so ein Beispiel, was aktuell sehr gefragt ist, Healthy Snacking beispielsweise. Es geht so ein bisschen in den Bereich, also klar, jetzt Nahrung für Spitzensportler anzubieten. Gibt es aber ja auch, also das sind dann irgendwelche Power-Riegel zum Beispiel, die wir jetzt gerade am Markt erleben. Aber klar, man kann natürlich auch die Kantine adressieren. Das passt ja eigentlich auch ganz gut zu dem, was wir jetzt irgendwie immer mehr mitkriegen, Entgrenzung und Lebenswirklichkeiten. Was ist eigentlich POS, was ist eigentlich POX? Vielleicht nochmal die Einordnung im Großen und Ganzen. Also die Werbung ist entstanden in einem funktionalen Kontext. Beispielsweise ein Mensch hatte Schmerzen, dann hat ihm die Anzeige suggeriert, dann nimm doch dieses Schmerzmittel. Im Laufe der Jahre hat sich Werbekommunikation ja deutlich geändert. Und aktuell habe ich das Gefühl, oder was heißt das Gefühl, ich weiß es natürlich auch, dass man versucht, Stories zu erzählen, die den Konsumenten in jeglicher Hinsicht abholen, Stichwort Lebensrealität, Stichwort Werte. Wie nehmt ihr den Wertewandel der Shopper wahr?
Super spannendes Thema, weil ich glaube, gerade das Beispiel, was du gebracht hast mit Gesundheit, hat heute eine ganz andere Bedeutung als noch vor vielleicht 5, 6 Jahren, wo Gesundheit war sozusagen etwas, ne, ich möchte gesund sein und möchte immer mehr leisten. Ich möchte, ich optimiere mich durch irgendwelche Apple Watches und irgendwelche Armbänder. Heute, und ich meine, wir haben das erlebt, Corona ist der Wert, sag ich mal, Gesundheit extrem bei uns durch die Decke gegangen. Also wir beobachten Werte in der Gesellschaft, wie sie sich verändern, welchen Buzz sie erzeugen. Das tun wir über bis zu 13 Millionen Social-Media-Beiträge, die wir analysieren und zusammengucken und schauen, welcher Wert sozusagen, worauf ist am meisten Buzz im Internet, worüber wird am meisten gesprochen und dann noch in welchen Zusammenhängen. Und da haben wir eben gemerkt, natürlich in Corona kam auf einmal, Gesundheit war extrem wichtig. Aber da ging es um die, sag ich mal, wirklich basic, ich möchte gesund bleiben. Ich möchte nicht Corona haben, ich möchte nicht krank sein, nicht im schlimmsten Fall nicht mehr hier sein können. Was ganz anderes als, ich möchte mich selbst optimieren oder back to the basics, ich möchte irgendwie Wellbeing und ne, dass es mir gut geht, geistig wie körperlich. Solche Veränderungen können wir wahrnehmen und die sind eben ein ganz wichtiger Bestandteil auch unserer Analysen, weil Menschen, sind wir uns hoffentlich drüber einig, leben nicht im luftleeren Raum, sondern wir leben ja alle in dieser Kultur, die bei uns eine deutsche Kultur ist und in anderen Ländern sind es andere. Aber wir leben ja auch in diesem Zusammenhang und der hat einen riesen Einfluss. Und solche Werte zu beobachten, sowas wie Gesundheit, Familie, Sicherheit, das tun wir mit unserem Werteindex. Das machen wir auch schon seit 2009. Und diese Veränderungen zu sehen und ne, zu schauen, wie sich Werte verändern und wie Werte anders ausgehandelt und diskutiert werden, ist super, super spannend und ein wichtiger Bestandteil unserer Analysen, unserer Reports, damit wir, dass wir dann die mit berücksichtigen können.
Und damit prägt ihr das Storytelling von morgen. Vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut, dass ich heute mal hier sein durfte bei dir.
Und ich habe mich gefreut, dass du da warst. Vielen Dank.
Du möchtest mehr über unseren Gast erfahren? Dann schreib uns einfach eine Mail an podcast@dachvibes.com oder folge uns bei LinkedIn und im Netz unter dachvibes.com. Dachvibes.